Heute bin ich besonders froh, dass er da ist, dass er wieder da ist. Bischof Christian Stäblein, guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Herr Bischof. Ich ahne ein bisschen, worauf Sie hinaus wollen.
Ja, aber Sie verraten es bitte noch nicht. Ich werde das gleich nochmal zum Thema machen. Lassen Sie uns erst einmal anfangen.
Sehr gern. Wir feiern Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält, ewig, und der nie aufgibt die Werke seiner Hände.
So, jetzt die Auflösung meines kleinen Rätsels, warum ich heute besonders froh bin, dass Sie da sind. Sie sind in der vergangenen Woche nämlich in Israel und auch in Jerusalem gewesen. Und ich weiß noch, wie ich im Vorfeld zu Ihnen sagte, ist das nicht ganz schön gefährlich? Und Sie meinten, nein, gerade Jerusalem sei im Moment eine total sichere Stadt. Und dann der Anschlag letzte Woche mit 6 Toten in Jerusalem. Und ich dachte sofort, Moment. Er müsste jetzt schon wieder zurück sein in Berlin. Wie geht es Ihnen? Wie ging es Ihnen?
Sie haben erstmal völlig recht, so ein Anschlag ist schrecklich, absolut ein wiederkehrender Albtraum, der Realität geworden ist. Zum anderen meinte ich lediglich vor der Fahrt, in den furchtbaren Auseinandersetzungen, die wir ja täglich auch im Fernsehen von dort sehen, steht Jerusalem nicht so im Fokus. Die Raketen zielen auf Tel Aviv und Umgebung. Und dann vergisst man auch keinen Moment dort, ich jedenfalls nicht, wenn man da ist, dass in Gaza Krieg herrscht und immer noch Geiseln in den Tunneln festgehalten werden. Dann sieht man die hungernden Kinder vor sich, die Kinder in Gaza. Dazu kommt der Siedlungsbau, der für die Palästinenser in der Westbank quälend und bedrängt ist. Also alles in allem ein Land mit ungeheuer vielen Wunden. Und umso wichtiger für mich jedenfalls, dass ich da sein konnte, unserer Partnerkirche, die Evangelisch-Lutherische Kirche in Jordanien und im Heiligen Land, den Menschen dort zeigen, durchkommen, dass wir mit ihnen sind. Das war mir wichtig.
Jetzt sprechen Sie aber doch ziemlich neutral darüber. Ja, okay, nehme ich so wahr. Aber nochmal die Frage, wie ging es Ihnen, nachdem Sie dann ja doch kurz danach, nach diesem Anschlag wieder da gewesen sind? Kommen da nicht so Gedanken auf, Mensch, vor wenigen Stunden sind wir noch da gewesen?
Ja, selbstverständlich. Ich glaube, das ist ganz menschlich, wenn man da ist. Aber noch mehr sind die Gedanken da, wie furchtbar für die Menschen, die es getroffen hat. Wenn Sie sagen, ich spreche neutral, ich hoffe, ich kann so sprechen, dass zu hören ist, nein, wir sind mit dem Herzen ganz da und bei allen Menschen mit ihren ganz verschiedenen Wunden, die sie haben. Darauf kommt es, glaube ich, an, dass wir das Verschiedene hören und achten.
Ja, Sie sprechen nicht neutral über die anderen Menschen, aber ich wollte wirklich mal hören, wie es Ihnen da so gefühlsmäßig ergangen ist. Ich steige ja eigentlich auch gerne mal ein bisschen locker, leicht und launig in unseren Gottesdienst im Gespräch ein, aber aktuelle Ereignisse lassen das nicht immer zu. Und Sie, Herr Bischof, sind letzte Woche mehrere Tage in Israel gewesen, wenige Tage auch vor dem schrecklichen Anschlag in Jerusalem mit 6 Toten. Wir sprachen jetzt gerade schon darüber. Wieso, Sie hatten es jetzt schon angedeutet, aber wieso sind Sie eigentlich in Israel gewesen? Sie sind ja auch nicht alleine dort gewesen, oder?
Nein, mit einer kleinen Delegation, unserem Direktor, neuen Direktor vom Ökumenischen Zentrum, dem Berliner Missionswerk, Ulrich Schöntuber, mit der neuen Regionalbischöfin für Berlin, Julia Helmke. Vor allem haben wir die Schule in Talita Kumi besucht. Das ist eine deutsche Auslandsschule, die von unserer Kirche getragen wird und natürlich auch vom Auswärtigen Amt. Die liegt bei Bethlehem, also Talita Kumi liegt bei Bethlehem, Bejala. Und da gehen viele Palästinenser zur Schule. Und das ist von dem, was wir da erleben konnten und durften, für mich eine große Hoffnung. Denn hier gibt es Friedensprojekte und viel Gespräch und Miteinander von allen, die dort leben. Hier gibt es Hoffnung immer wieder, wenn auch als zartes Pflänzlein. Hier gibt es auch, wie an vielen anderen Stellen auch, das muss so sein, ganz normales, in Anführungsstrichen, Leben im Land. Die Menschen gehen zur Schule, die Kinder wollen was lernen und sie wollen vor allem etwas über Frieden lernen. Und ich glaube, es ist unsere große Aufgabe, im Miteinander solche Friedensprojekte und eben dieses bilden für den Frieden immer wieder stark zu machen. Am Ende kann es ja nur so sein, dass die nächsten Generationen etwas anderes lernen, wie die Bibel sagen würde, nicht mehr lernen, Krieg zu führen.
Wie haben Sie die Menschen dort wahrgenommen? Wie haben Sie auch, hatten Sie Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern? Wie gehen die mit der Gesamtsituation um?
Natürlich ist das sehr bedrückend für alle. Überall will ich noch mal ganz deutlich sagen, wir haben mit den Schülerinnen und Schülern gesprochen, mit ihren Hoffnungen, was sie sich wünschen.
Was wünschen sie sich?
Naja, das sind ja Schülerinnen, die an dieser Schule auch Deutsch lernen, die dann in der 8., 9., 10., 11., 12. Klasse richtig fließend und perfekt auch Deutsch sprechen. Die wünschen sich, dass sie auch hier eines Tages vielleicht studieren können und das, was sie dann dabei lernen, entweder hier oder auch dort wieder leben und einbringen können. Also die haben Sehnsüchte nach einem anderen Leben. Wir haben auch mit den Rabbis for Human Rights ein Treffen gehabt. Das sind Rabbiner, die an dieser Stelle für die Menschenrechte und für den Frieden eintreten. Wir waren bei Aktion Sühnezeichen. Das ist ja eine ganz alte, ehrwürdige Einrichtung, die gerade in Israel aus der Erinnerung und dem Gedenken an den Schrecken und die furchtbare Vernichtung in der Shoah dort bis heute ihren Dienst tut, um, ja, wiedergutmachen geht gar nicht, aber man kann etwas tun, um bei den Menschen zu sein und aus der Geschichte heraus neue Wege zu finden.
Danke für Ihre Friedensreise dorthin nach Israel. Gestern, Herr Bischof, hat es hier ja eine viel beachtete Demonstration, eine Demo gegeben, bei der ich allen Beteiligten abgenommen habe, dass sie sich ernsthaft wünschen, dass es im Gazastreifen und auch in der Ukraine und letztlich auf der ganzen Welt Frieden geben möge. Aber, und das wissen wir nicht erst seit gestern, die Vorstellungen darüber, wie ein Frieden herbeigeführt werden kann, gehen zum Teil ziemlich weit auseinander. Da jetzt inhaltlich komplett einzusteigen, würde diesen Rahmen hier sprengen. Das möchte ich tatsächlich nicht. Deshalb möchte ich Sie als Geistlichen fragen, worauf sollten wir hier in Deutschland achten im Umgang miteinander in solchen Diskussionen, in denen eben teilweise die Meinungen und Haltungen und auch vielleicht das Wissen um bestimmte Dinge weit auseinander liegen?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir einander zuhören und dass wir auf die Menschen in den jeweiligen Krisen und Kriegsgebieten, Sie haben das jetzt angesprochen, hören und nicht meinen, wir wüssten alles besser. Mhm. Das ist, glaube ich, die größte Gefahr. Je länger man da ist in Israel, desto mehr hört man von anderen und auch von sich selbst, wie schwierig es ist mit den einfachen Antworten. Das habe ich ja schon angedeutet. Es geht dann am Ende wirklich, glaube ich, auch darum, ganz praktische Friedensarbeit zu leisten, aber natürlich auch bei den Menschen zu stehen, die überfallen worden sind. Hier ist ein Land von einer Terrororganisation überfallen worden. Der 7. Oktober jährt sich bald zum zweiten Mal. Das steht am Anfang dieses jetzt schrecklichen Krieges, aber dieser Krieg muss ein Ende haben. Natürlich unbedingt. Wir sehen die Bilder der hungernden Menschen dort. Das ist keine Frage. Das rührt uns ungeheuer an. Ich würde bei diesem differenzierten Zuhören auch immer empfehlen, nicht alles in einen Topf zu werfen. Die Sache mit Russland und der Ukraine ist wieder eine ganz andere Sache. Russland hat die Ukraine überfallen und wir erleben ja jetzt bis in dieses Drohnenauftauchen in Polen, wie das mit dem Frieden in Europa ist und womöglich wird. Und da kommt es auch darauf an, dass Menschen sich verteidigen dürfen. Auch das ist dabei am Ende aber hoffe und bete ich, dass die Friedenssehnsucht in uns allen riesig ist und dass wir von Generation zu Generation weitergeben, aufzuhören zu lernen, wie man Krieg führt.
Differenziertes Zuhören finde ich gut. Die Bibel, Herr Bischof, die ist ja voll mit friedenstiftenden Botschaften, aber sie ist auch voll mit Krieg und Gewalt und Vertreibung und Leid. Nun könnte man ja sagen, ja, eben ein ganz aktuelles Buch, aber auf der anderen Seite würde das ja auch bedeuten, dass sich seit über 2000 Jahren an den entscheidenden Stellen unseres Lebens gar nicht so viel verändert hat.
Wie Sie die Dinge immer so in der Kürze auf den Punkt bringen können, hat sich doch auch nicht, oder? Die Sehnsucht nach Gott ist groß und groß geblieben. Das menschliche Herz, das lieben will und so oft Böses tut, ist auch noch so, wie es war. Die Bibel erzählt davon in wie soll ich sagen, lebenssatter, lebenserfahrener Weise. Die Bibel ist ein ganz aktuelles Buch und sie nimmt in ihrer Bedeutung noch zu, sage ich. Sie nimmt nicht ab, sie nimmt zu, denn sie weiß von dem, was hilft und worauf alles womöglich hinausläuft.
Sie weiß, was hilft. Okay, ich bin gespannt. Einmal mehr, worum geht es in der heutigen Bibelstelle?
Ja, der 13. Sonntag nach Trinitatis, den wir heute haben, um so mal in das Zählen zurückzukommen.
Gerne.
Der ist voll mit fundamentalen Worten. Es ist der sogenannte Diakoniesonntag, also der, bei dem die tätige Liebe und Hilfe für andere, so würde ich jetzt mal Diakonie übersetzen, tätige Liebe und Hilfe für andere ins Zentrum rückt. Also das, was wir aus Gottes Zusage heraus für andere tun können, tun sollen. Dabei ist dann die Geschichte von dem barmherzigen Samariter, der Text, der aus dem Evangelium an diesem Sonntag gelesen wird. Also die Geschichte, die uns erklärt, dass unser Nächster eben der ist, der vor unseren Füßen liegt, der unter die Räuber gekommen ist und der jetzt und in diesem Moment Hilfe braucht. Mhm. Einer der Texte, glaube ich, aus der Bibel, die vermutlich fast jeder und jede kennt.
Ja, Sie führen das auch schon so schön weit
Sie
aus,
wissen schon,
dass es den jetzt wahrscheinlich nicht geben wird.
Ich lese heute, was auch zu diesem Sonntag gehört, zentrale Worte aus dem 3. Buch Mose, also aus dem 1. Testament, dem Alten Testament, aus den Gesetzen und Geboten dort. Auch hier finden sich Worte, ich sage mal voraus, die jeder und jede kennt. Also die jedenfalls unter dem drunter sind, was ich jetzt lese. Soll ich schon?
Sehr gerne.
Ja, also 3. Buch Mose, 19. Kapitel, einige Verse. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Ein jeder fürchte seine Mutter und seinen Vater. Haltet meine Feiertage. Ich bin der Herr, euer Gott. Du sollst deinen Nächsten nicht bedrücken noch berauben. Es soll des Tagelöhners Lohn nicht bei dir bleiben bis zum Morgen. Du sollst dem Tauben nicht fluchen und sollst vor den Blinden kein Hindernis legen. Denn du sollst dich vor deinem Gott fürchten. Ich bin der Herr. Du sollst nicht ungerecht handeln im Gericht. Du sollst den Geringen nicht vorziehen, aber auch den Großen nicht begünstigen, sondern du sollst deinen Nächsten Recht richten. Du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Du sollst auch nicht auftreten gegen deines Nächsten Leben. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Du sollst dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volkes. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der Herr, euer Gott.
Da waren ja jetzt doch ganz schön viele Gebote dabei. Und ich würde ja denken, man müsste, wenn ich jetzt nachgezählt hätte, auf 10 kommen. Auf der anderen Seite schien mir es aber auch irgendwie viel mehr zu sein. Also fast wie, keine Ahnung, die 25 Gebote. Außerdem fehlen mir die Steinplatten. Aber Mose ist ja dabei. Was ist da los? Also wo befinden wir uns? Hat da Mose jetzt noch nicht mitgeschrieben? Macht er das später? Verkürzt er das? Also wo ordnen Sie, das haben Sie noch gar nicht so gemacht. Ordnen Sie mal die Bibelstelle bitte ein.
Ja, herrlich, wunderbar. Vielen Dank. Also in der Tat, das mit den Geboten und Mose, das kommt im 1. Testament öfter vor. Dieses ist tatsächlich nicht die Stelle mit den 10 Geboten, dann nee, hätten wir ja aber manches von dem, was in den 10 Geboten drin steht und die Mose an anderer Stelle im Sinai bekommt, am Berg Horeb. Manches davon kommt ja hier wieder, wie wir gehört haben. Also mit Moment, den Eltern zum Beispiel oder mit dem Feiertag.
Genau, das
kommt
ja so. Ist das, was wir gehört haben, vor den Steintafeln gewesen oder danach?
Danach. Von der das mit den Steintafeln kommt auch zweimal. Also
auch?
Ja, die wichtigen Dinge im Leben kommen eben öfter.
Sie verwirren mich.
Ich merke das schon. Verstehe ich. Das war vorher, kommt aber danach, wird dann nochmal erzählt. Okay. Dieses hier ist das Herzstück aus dem, was wir in der Sprache der Theologinnen und Theologen das sogenannte Heiligkeitsgesetz nennen. Ah. Also ein großer Gesetzeskorpus, letztlich einer der ganz frühen Gesetzestexte. Warum Heiligkeitsgesetz? weil da vorne, ich habe es eben gelesen, als erstes steht, dass Gott zu Mose sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ja, mhm. Heilig ist Gott, der Herr, Zebaoth, so heißt es ja auch öfter. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und jetzt übersetze ich heilig mal. Mhm. Heilig ist zu Gott gehören, in der Nähe Gottes sein. Und weil sozusagen dieses in der Nähe Gottes sein einen Menschen so verändert, weil man sozusagen in seinen Machtbereich, in seine Aura, in seine Liebe, in seine Wärme mit hineinkommt, eben heiliger ist, heißt in der Nähe Gottes sein. Mhm. Daraus wird dann, und dann werde ich so, wie es von da sozusagen ausströmt, ja? Und dann kommen alle diese Dinge. In der Nähe Gottes sollst du deine Eltern achten, den Fremdlingen, kommt ja am Ende nochmal, ist ja ein Satz wirklich nun für heute.
Ja,
ja, die Menschen bei dir wohnen lassen wie Einheimische. Sollst die Menschen nicht vor Gericht in falscher Weise verleumden, sollst den Geringen nicht vorziehen, aber vor allem den Großen nicht begünstigen. Sollst also tatsächlich Gerechtigkeit üben. Und dann kommt immer wieder, also mindestens zweimal, und da kommt der Satz her.
Ja, da kommen wir jetzt zum Diakoniesonntag.
Ja, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also das Gebot der Nächstenliebe.
Da steht
das. Als das, ich sage jetzt mal, ein Urgebot, ein im Grunde, Jesus sagt das später auch nochmal, eines, das im Grunde alle Gebote zusammenfasst, ja. Er sagt dann, was ist das höchste Gebot? Wird er gefragt, sagt er, du sollst Gott lieben mit ganzem Herzen und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Hier kommt das her, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Hier steht das sozusagen das erste Mal in der Bibel. Das ist wiederum der Kern dieses, ja, wie soll ich das übersetzen? Heiligkeits-, Gottesnähe-Gebot. Das, was aus Gottes Nähe immer schon folgt und was wir dann selbstverständlich tun. Ich habe gedacht, das passt nun wirklich heute in unserer Welt, die, ja, wie soll ich das sagen, die ihren Sinn und Verstand oft zu verlieren scheint und in dem das alles untergeht. Und dann, und jetzt will ich einmal übersetzen, wie das in der Bibel wortwörtlich steht, du sollst deinen Nächsten lieben, denn er ist wie du. Also dieses wie dich selbst, er ist wie du. Mhm. Und wenn ich mir das klar mache, dann heißt das Gebot im Kern, wir gehören in dieser Welt zusammen. Und wir können in dieser Welt auch nur leben, wenn wir begreifen, wie wir zusammengehören.
Daraus lässt sich tatsächlich ganz viel ableiten. Ja. Das sehe ich auch so, das höre ich da auch so raus. Ich finde ganz spannend, ich würde sagen, diesen Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das kennen auch ganz, ganz viele, die gar nichts mit der Bibel am Hut haben. Und das finde ich so schön, das finde ich so schön, dass das so aufgenommen ist. Und jetzt aber die nächste Frage, in unserer Kultur. Ja. Haben Sie das Gefühl, also ich würde mir ja wünschen und denke irgendwie auch automatisch, dass alle Menschen, egal welcher Religion, das irgendwie in sich tragen, dass das zu uns gehört, dass man seinen Nächsten liebt wie sich selbst.
Ich glaube auch. Ich glaube, das gehört zum Menschen dazu. Aber wahrscheinlich müssen wir so ehrlich sein, es gehört auch das andere offenkundig zum Menschen dazu. Deswegen erzählt die Bibel ja auch die Geschichte von dem Sündenfall, wie sie dann immer so überschrieben ist. Also von dem, wo wir dann sozusagen ganz diesen Weg verlassen, den Gott uns eigentlich aufgetragen hat. Also an anderer Stelle in der Bibel am Anfang heißt es auch, das Trachten des Menschen ist böse von Grunde auf. Ich glaube,
das da haben Sie jetzt auch einen Satz gesagt.
Ja, das gehört eben beides zu uns dazu. Hm. Und Gott setzt uns dann immer wieder auf den richtigen Weg oder, wie ich könnte es auch anders sagen, polt uns um. Also und der Satz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, denn er ist wie du, ist ja einer, der gibt uns Orientierung und setzt uns sozusagen in die richtige Richtung und polt uns und dreht uns auch immer wieder um. Das ist ja auch das Tolle, was Gott mit uns machen kann. Er kann uns, ich stelle mir das manchmal so vor, nehmen und umdrehen und dann geht's wieder in die richtige Richtung aus seiner Nähe heraus.
Und der Satz heißt ja auch nicht, dass es leicht ist, so zu handeln und so zu agieren.
Von leicht war hier heute relativ wenig die Rede, obwohl ich mich daran freue, dass wir oft sehr leicht auch über die Bibel sprechen können. Aber natürlich ist das etwas sehr Tiefes, was hier beschrieben wird und was ganz oft für uns ja einsichtig ist, wie schwer das Leben ist und wie es dann aber auch in diesem aus der Nähe Gottes heraus dabei trotzdem ganz leicht werden kann.
Wir kommen jetzt zur Fürbitte und ich hänge mich jetzt mal ein bisschen an der Wortbedeutung auf, Herr Bischof. Fürbitte. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder gehört, wir fordern dies und jenes, wir wollen das unbedingt haben. Nun, als Eltern weiß man, dass das mit dem Fordern klappt bis zu einem bestimmten Alter. Da kann man auch sagen, mach mal. Aber schon da wäre eigentlich ein Bitte, ein mach mal bitte angebracht. Aber irgendwann erreicht man mit der Forderung sogar genau das Gegenteil. Du zwingst mich, dann mache ich es erst recht nicht. Nun ist es bestimmt nicht 1:1 auf politische Forderungen zu übertragen, gar keine Frage. Aber was ich an unserer Fürbitte hier immer so schön und so entscheidend finde, wir äußern eine Bitte mit dem Wissen, wir können nicht alles alleine entscheiden, regeln, umsetzen. Es hängt nicht nur von uns ab. Da sind noch andere Kräfte im Spiel. Da macht eine Forderung einfach mal gar keinen Sinn. Aber mit einer Bitte nehmen wir uns selbst zurück, lassen los, geben ab und hoffen und im besten Fall vertrauen darauf, dass es gut werden wird.
Genau, Gott hört und wie Gott uns erhört, was er wie in uns dadurch verwandelt, das werden wir sehen und das wird sein, ganz gewiss. Gott, wir bitten für alle Menschen in Angst und Sorge um ihr Leben, weil Krieg herrscht, weil Krieg droht, weil die Nächte dunkel und die Tage traurig sind, wir bitten dich für alle, Gott, die darin ihre Hoffnung verlieren, gib du sie ihnen wieder, dass sie leuchte. Die Hoffnung. Gott, wir bitten für unsere Nächsten, die wir lieben, die wir uns lieben, dass wir da sein können, wenn wir einander brauchen, dass wir für uns selbst sein können, unseren Atem spüren, unser Leben leben, wenn es dran ist. Ja, wir bitten dich für unsere Nächsten und für uns. Mach uns froh, Gott, mach uns fromm, ruhig, deine Gebote suchend und die Haltung der Liebe in uns aufnehmen und mach uns in all dem frei, für eine freie und gerechte Welt bitten wir, für die Menschen, die daran arbeiten, dafür ihr Leben geben und für die, die auch darum bitten. Verbinde uns in unseren Gebeten für deine Welt.
Amen. So, nach meinen langen philosophischen Ausführungen zur Fürbitte mache ich es jetzt ganz kurz und freue mich auf Ihren Segen, Herr Bischof.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Sie wissen schon, Herr Bischof, dass Sie heute Abend Fernsehen gucken müssen.
Also ich schaue ja ganz gerne fern, aber von müssen habe ich bisher noch nichts gewusst. Fordern Sie mich dazu auf, ja?
Ja, Fernsehen schauen, fordern. Weder fordern noch bitten. Ich würde es Ihnen empfehlen, weil Deutschland heute Europameister werden kann.
Von da weht der Wind, der Basketballwind. Sie sind ja großer Basketballfan.
Stimmt.
Schaffen wir das?
Ja, wir
werden
schaffen
wir heute
das.
Abend Europameister?
Wir werden heute Abend Europameister.
Oh. Oh, lieber Herr Wittke, wenn man sich so sicher ist oder sicher zu sein scheint, da mache ich mir ja schon fast wieder Sorgen. Nicht, dass Sie zu enttäuscht sind.
Nein. Das klappt.
Das klappt. Dann werde ich auch gerne reinschauen. Ich wünsche das Ihnen so oder so eine erfolgreiche, eine Woche voller Segen, Gelingen und Glück.